Es gibt Eingangstore, die wecken meine Neugier. So zum Beispiel das Eingangstor in einen ganz vielversprechenden Garten. Hier ein botanischer Garten der TH Darmstadt. Ich war noch nicht da. Aber mich reizt das mal. Allein schon das Wort botanischer Garten da oben drauf, oben drüber in dem Eingangsbogen, das weckt meine Neugier. Da erwarte ich, da wird es seltene Pflanzen zu sehen geben. Da wird es eine Farbenpracht geben. Interessant. Letztendlich ist es nämlich gar nicht das Tor, sondern das, was mich dahinter erwartet. Das ist meine Neugier. Die biblischen Schriften aus dem Alten Testament, die kennen auch so etwas wie ein Eingangstor. Ein Eingangstor für eine persönliche Begegnung mit Gott. Und dieses Tor ist an einer ganz markanten Stelle in der Bibel platziert. Ein ganzes Buch wird damit eingeleitet. Ein Buch, das sich versteht als ein einziges Gespräch mit Gott. Genauer gesagt könnte man sagen, es ist eine Sammlung von Gesprächen, die Menschen mit Gott geführt haben. Da kommt Sehnsucht zum Tragen. Hilferufe finden sich darin. Da ist von Freude, von Geborgenheit die Rede. Alle haben in diesen Gesprächen mit Gott ihren Platz, ihren Raum. Und das sind Gespräche, in denen Gott selbst Antworten gibt auf Lebensfragen, die gestellt wurden. Ich glaube, kein anderes biblisches Buch wird zu markanten Situationen im Leben so herangezogen wie dieses biblische Buch, von dem ich rede. Es sind die Psalmen. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal über sie, sie sind so etwas wie das Gebetsbuch der Bibel. Also das Buch des Gespräches mit Gott über mein Leben. Und das Eingangstor, also das Eingangstor zu diesem Psalm ist der erste Psalm. Und mit dem möchte ich diese kleine Sommerpredigtreihe über die Psalmen, oder soll ich schon sagen, Nach-Sommerpredigtreihe? Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich möchte das eröffnen damit. Ich erlese uns diesen Psalm 1. Glücklich zu nennen ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist, sondern Freude findet an dem Willen des Herrn, der Tag und Nacht im Wort Gottes liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Seine Frucht bringt er zu seiner Zeit und sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Doch der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören, und behält sie im Gedächtnis. Aber von denen, die nicht nach ihm fragen, da bleibt keine Spur. Soweit Psalm 1. Wenn ich davon sprach, dass im Verständnis des Alten Testamentes der Psalm 1 so etwas ist wie ein Eingangstor für die dann kommenden Gespräche mit Gott, für die persönlichen Begegnungen mit Gott, dann steht über diesem Torbogen, ich bleibe mal bei diesem Bild, was wir eingangs gesehen haben, nicht botanischer Garten, sondern dann könnte man vielleicht über diesen Torbogen schreiben, glücklich zu nennen, zu beneiden, sind die Menschen, die ihr Leben in der Begegnung mit Gott leben. Glücklich zu nennen, zu beneiden. Und das ist auch mein erster Gedanke. Dieses Psalmenbuch in dem so viele vertonte Gespräche mit Gott aufgeschrieben sind. Es beginnt ganz ausdrücklich mit diesem Wort. Es ist gewollt, es ist gesetzt. Mit einem Wort, in dem zusammengefasst ist, welche Auswirkungen Begegnung mit Gott haben dürfen. Für deinem und meinem Leben. Glücklich zu nennen, zu beneiden. Mir kommt es so vor, als ob der Schreiber hier an diesem Tor steht und ruft, hier müsst ihr her. Durch dieses Tor müsst ihr gehen, wenn euer Leben seinen eigentlichen Sinn bekommen soll. Wenn euer Leben zu dieser Bestimmung kommen soll, die für Zeit und Ewigkeit Bestand hat. An diesem Tor beginnt der Weg, der euer Leben heil macht. Hier gibt es was. Kommt her. Hier seid ihr zu beneiden. Und es trifft auch das Empfinden, was viele Menschen ganz tief bewegt, wonach sie sich sehen im Innersten, im ganzheitlichen Sinne heil zu werden, glücklich zu sein. Und mein Wunsch ist es jetzt für diesen Gottesdienst, dass das hier nicht nur ein Reden oder ein Rufen dieses Psalmschreibers bleibt, sondern dass wir selbst in eine solche Begegnung mit Gott eintreten dürfen, sie erleben dürfen, sie wiedererleben dürfen. Dass wir uns gestellt wissen in eine solche Begegnung mit Gott und wir sagen können, ja, auch wir dürfen glücklich sein. Vers 1 und 2. Glücklich zu nennen ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist, sondern Freude findet an dem Willen des Herrn, der Tag und Nacht im Wort Gottes liest und darüber nachdenkt. Ich habe einmal diese Übersetzung gewählt, wohl wissend, dass vermutlich diese Luther-Übersetzung den meisten irgendwie im Ohr liegt. Und wir haben gerade auch dieses Lied gesungen, was daran anknüpft. Ich will kurz darauf eingehen, weil ich glaube auch, diese Übersetzung, die Luther gewählt hat, ist für uns heute, führt uns vielleicht heute in einen falschen Gleis hinein. In der Luther-Übersetzung ist in Vers 2 davon die Rede, dass ein Mensch Lust am Gesetz des Herrn hat. Ich meine, schon bei einer solchen Formulierung, da verschließen sich ja bei manchen die Gehörgänge. Und mal abgesehen davon, dass es auch so Frömmigkeitsrichtungen gibt, bei denen das Thema Lust vielleicht gar nicht benannt werden kann, ein Fremdwort sein könnte. Begegnung mit dem Gesetz will man doch nicht haben, oder? Unsere Gedanken gehen sofort in eine Richtung. Eingeschränkt, beengt. Da gönnt man mir ja nicht, da macht man mir Vorschriften. Da will mir jemand was. Und wer dann dazu noch Lust empfindet, der muss, Roland, mindestens ein Jurist sein, der damit sein Geld verdient. Aber still und wahrscheinlich unbemerkt setzt sich damit so ein anderer Gedanke, schleicht sich ein und er setzt sich fest. Hat sich da vielleicht ein Druck, haben sich Druckfehler eingeschlichen darin? Müsste es nicht die Lust, müsste es nicht Last heißen? Wenn vom Gesetz die Rede ist? Müsste es nicht von unglücklich werden die Rede sein und nicht vom glücklich sein? Gibt es da nicht Vorschriften wie du sollst, du darfst nicht, du musst? Ja, Gebote gehören zum Wort Gottes, zur Rede Gottes. Doch wer Gott auf Grundlage dieser Denke einzuordnen versucht, der hat sein Anliegen nicht verstanden. Und ich glaube, der Irrtum ist schnell aufgeklärt. Der hebräische Text spricht nicht von Gesetz in unserem Sinne. Darum habe ich die Übersetzung auch nicht gewählt. Aber ich muss sie rauskriegen aus unseren Köpfen. Er spricht viel umfassender von Gottes Rede an uns Menschen. Zu beneiden sind die Menschen, die ihre Freude daran haben, Gottes Rede zu hören. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der seine Freude darin findet, die Rede Gottes in seinem Leben aufzunehmen. Das ist der Leitgedanke dieses Psalms. Und es ist wichtig zu eröffnen, Gott schließt Leben auf. Gott öffnet dir einen Horizont. Er weitet den Horizont. Ganz anders als dein Ego oder als mein Ego ihn haben könnte. Er gibt uns neuen Raum auch für unser Denken, für unser Handeln. Und die Frage ist dann, lassen wir es zu, dass der Schöpfer deines und meines Lebens aus seiner Gesamtsicht ja eher weiß, was für dich und mich gut ist? Ja, sehen wir uns danach von diesem Horizont, den er hat, für unser Leben was zu bekommen? Wünschen wir uns diesen Horizont auch? Und da sagt der Psalmschreiber, zu beneiden sind die Menschen. Glücklich zu schätzen, die sich das ersehnen, die sich das wünschen. Demgegenüber steht eine Gruppe von Menschen, von denen der Psalmschreiber, soll ich sagen, warnt, der sich nicht verführen lässt, heißt es hier, von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist? Ja, heißt das denn, wir sollten uns als Christen zurückziehen von allen anderen Menschen, eben von Menschen, die keine Christen sind? Ich habe während meines Studiums mal so kirchengeschichtlich einiges gemacht und da gab es auch bestimmte Gruppen im Wittgensteiner Land, die haben sich zurückgezogen. Sie wollten mit niemand anderem mehr was zu tun haben. Ihr Christsein für sich separiert und in der Isolierung leben. Ich glaube, dass das nicht gemeint ist. Ich glaube, dass das zu flach gedacht ist. Und es entspricht doch gar nicht dem Auftrag, den wir als Christen neutestamentlich haben in dieser Welt. Es geht eben nicht darum, als Christen in einer Enklave zu leben. Im Gegenteil. Wir leben als Christen in dieser Welt, hier in Dillenburg und in der Umgebung, den Orten drumherum. Und wir haben den Auftrag, Kontakt mit Menschen zu haben, mit Menschen gemeinsam zu leben, mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Menschen auf Gottes Liebe aufmerksam zu machen. Ich meine darum, diese Psalmaussage, die zielt vielmehr auf die Frage aus, ab von wem lassen wir uns in unserem Leben ausrichten? Ja, Vers 2 hier. Und hat mich auf den Punkt gebracht. Lass dich doch nicht von Menschen leiten, denen es ein Anliegen ist, über Gott und andere Menschen herzuziehen. Du, das ist so wie so ein Bakterienherd, den du dir da selbst ansaugst dann und mit dem du dich infizierst. Lass dein Leben anders geprägt werden. Ich weiß, diese Gratwanderung, die ist da nicht einfach. Und zu großen Teilen auch bestimmt sehr verschieden zwischen deinem und meinem Leben. Ich will mir gar nicht anmaßen, pauschal zu werden. Unser Leben ist unterschiedlich und herausfordernd. Aber wenn du möchtest, können wir gerne im Anschluss an diesen Gottesdienst mal über solche Gratwanderungen reden. Auch eine Gratwanderung, die du empfindest in deinem Leben. Zu beneiden, glücklich zu schätzen, sind die Menschen, die ihre Freude haben, dem Willen Gottes nachzuspüren. Dieser erste Gedanke. Ein zweiter. Lebenskraft aus einer nicht versiegenden Quelle. Wasser war und ist im Orient das Problem Nummer 1. Leider müsste man sagen, abgesehen vom jetzigen Zeitpunkt, dem doch fast alles in Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen sich aufhält. Aber auf lange Sicht gesehen war Wasser immer das Problem Nummer 1. Nicht Hochwasser. Nein, fehlendes Wasser. Überall gab es karge Hänge, Wüsten. Und Wasser steht in der Bibel bildlich darum immer als ein Synonym für Leben. Der Baum, der am Wasser steht, von dem hier im Psalm die Rede ist, der hat also im Bild gesprochen optimalste Lebensbedingungen. Optimalste Lebensbedingungen. Und diese Lebensbedingung, die so optimal ist, die wird jetzt in Verbindung gesetzt von dem Psalmschreiber mit dem Reden Gottes in seinem Wort. Wie heißt es in Vers 3? Ein solcher Mensch, der zu beneiden ist, der nach dem Willen Gottes fragt in seinem Leben, der gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Seine Frucht bringt er zu seiner Zeit und sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Menschen also, die auf Gott ihr Vertrauen setzen. Menschen, die im Wort Gottes zu Hause sein möchten. Menschen, die die Zusammenhänge des Redens Gottes aus der Bibel heraus verstehen möchten. Solche Menschen leben nicht nur von der Hand in den Mund, von geistlichen Schnellspeisen. Ein solcher Mensch kann auch in schwierigen Zeiten seines Lebens eher durchstehen, weil er nicht aus sich selbst heraus lebt. Wenn ich noch einen sehr ähnlichen Text aus dem Jesaja-Buch dazuziehen würde, dann beschreibt Jesaja dort, wie der Baum sich in dem gleichen Bild sich ausstreckt, seine Wurzeln ja wachsen lässt zu diesem Wasser hin. Es aufsaugen möchte. Der Kontakt zu Gott selbst, der hier beschrieben wird, er gibt Lebenskraft. Aus seinem Wort fließt das heraus. Vorhin haben wir ein Lied gesungen, Gott nimmt Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln. Und der Psalmschreiber legt uns, und jetzt sage ich bewusst uns, damit eine Frage ans Herz. Sag mal, wie umfassend beschäftigst du dich, ich mich, mit diesem Wort Gottes? Können wir sagen, Pastor, falsch gestellt die Frage? Du zumindest darfst sie nicht stellen? Du machst das doch beruflich? Nein, ich stelle mir diese Frage auch. Es ist heute, glaube ich, vielerorts still geworden mit der sogenannten stillen Zeit, oder? Die Zeit also, in der man in der Bibel liest, mehr davon verstehen möchte. Wie ist das bei dir? Für mich gibt es Zeiten, in denen ich es bewusst auch wollen muss, da wieder neu heranzugehen, bevor ich den Reichtum wieder neu entdecke, der darin liegt. Wie ist das bei dir mit diesem Wort Gottes? Wenn ich zu meinen Eltern komme, mein Vater hat, die haben sich so einen Wintergarten gebaut, in dem Wintergarten liegt immer die Bibel, da liegen ein paar Stifte da drin, und er hat so ein Programm. Der liest die Bibel einmal im Jahr durch. Ich finde das klasse. Ich finde das gut. Darf ich mal fragen, hast du es auch schon mal gemacht? Mal durchgelesen? Okay, Chronik. Es gibt interessantere Bücher als manche Aufzählungen, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mal Gesamtzusammenhänge wahrnehmen kann, dass es gut tut, Bibel zu lesen. Und zwar im Zusammenhang zu lesen. Mir ist es ein großes Anliegen, auch in den Bibelgruppen, nicht nur Markus 9 von 11b bis 13a zu lesen, sondern die Zusammenhänge mal aufzeigen zu können. Und wer in dem Bibelkreis ist, den ich jetzt mittwochs nachmittags mache, der wird das immer auch feststellen, da gibt es die Points, ich erinnere immer wieder dran, was ist wichtig im gesamten Markus-Evangelium, aufzuzeigen, dass man das erkennen kann. Wie kann Gottes Wort Wegweiser in unserem Leben als Christen sein, wenn wir uns diesem Wort Gottes nicht immer wieder neu aussetzen? Das sind ja so zwei Beispiele mal aus meinem Leben. Psalm 91, bleib bei dem Psalm. Psalm 91 war für mich mal ein ganz wichtiger Wegweiser. Neben dem, dass es Adelheid unser Hochzeitsvers da ist, war es aber auch noch mal ein ganz wichtiger Wegweiser in andere Zeiten meines Lebens. Wo es bedeutsam ist, dass Gott hineinredet und Weichenstellung lenkt. Er hat mich immer wieder auf dieses Psalmwort aufmerksam gemacht, über ein Vierteljahr lang. Sei es in den Bergen an den Alpen, sei es in kleinen Kärtchen, was man in die Hand bekommen hat, ganz unterschiedlich. Gott wollte mich daraufhin fixieren. Luther, nimm das wahr, dass du unter meinem Schutz stehen sollst. Und dass du zu mir kommen kannst. Dass ich dir Wegweisung geben möchte für das Leben. Begegnungen mit Gott. Andere haben solche Begegnungen vielleicht mit Psalm 23 als Gottes Rede an sie. In dem von den dunklen Tälern die Rede ist, in denen Gott sie immer wieder begleitet, indem er sich nicht rumdreht, sondern immer wieder sein Klopfzeichen gibt, seiner Gegenwart. Du, ich habe dich nicht verlassen, ich bin bei dir. Ich leite dich dadurch. Und wir könnten das fortführen. Begegnungen, die aus dem Wort Gottes heraus, wo Jesus Christus dich anspricht, Gott der Vater dich angesprochen hat, durch sein Reden in der Bibel. Als Gemeinde legen wir einen großen Wert darauf, dass wir Menschen einladen, eine Kleingruppe zu besuchen, einen Hauskreis, einen Bibelkreis, eine Gruppe also, in der gemeinsam Bibel gelesen wird und darüber geredet wird, wie können wir das übersetzen in unseren Alltag. Wir brauchen das. Gehörst du schon zu einer solchen Gruppe? Du, sowas ist wichtig. Wie heißt der Psalmschreiber? Glücklich zu nennen, zu beneiden sind die Menschen. Das schmeckt richtig, wo so eine Verbindung entsteht. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Zeiten, gewiss. Aber vielleicht ist diese Predigt heute Morgen so ein Step für dich, bei dem du merkst, ja, eigentlich möchte ich das auch. Eigentlich möchte ich das wieder. Diese Verbindung so haben, in dieser Verbindung so leben. Einfach aus diesem Wort Gottes heraus schöpfen können. Dass ich merke, es gibt mir Kraft für mein Leben. Lebenskraft aus einer nie versiegenden Quelle. Und das Bild von dem Baum am Wasserbach, das beschreibt aber auch eine langfristige Perspektive. Hier heißt es, er wird wachsen und Frucht bringen zu seiner Zeit, immer und immer wieder. Neutestamentlich gesprochen, hier geschieht Lebensveränderungen durch den Heiligen Geist. Der wirkt in deinem Leben als Christen, insbesondere auch dann, wenn du in der Bibel liest, wenn du dich beschäftigst mit dem Willen Gottes und der Umsetzung des Willens Gottes, wenn du danach fragst. Lebensveränderung durch den Heiligen Geist. Ein solches Leben treibt nicht nur Blüten, sondern lässt auch Frucht wachsen. Galaterbrief, Kapitel 5, fasst Paulus so mal Frucht zusammen, mal er nennt einiges. Der Geist lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Wie ist das mit dem Sehnen danach? Kannst du dir vorstellen, dass davon mehr in deinem Leben zum Tragen kommt? Kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht im nächsten Sommer, nach den Sommerferien, sagst, ja, in diesem Jahr hat sich was verändert bei mir? Hier ist was gewachsen? Hier ist der Baum kräftiger geworden, mein Lebensbaum? Hier ist die Verbindung mit Gott, sie hat sich weiter verankert. Ich habe von ihm Lebenskraft nehmen dürfen, die mir geholfen hat, meinen Alltag zu gestalten. Dritter und abschließender Gedanke. Ich habe ihn so überschrieben: Am Eingangstor fällt die Entscheidung. Nochmal, glücklich zu nennen, zu beneiden sind die Menschen, die ihr Leben in der Begegnung mit Gott leben. Dieses Eingangstor, vielleicht auch in diesem botanischen Garten, ja, bleiben wir mal dabei. Ich komme hier nur rein, ich kann die Blüten nur sehen und die Pflanzen und die Bäume, wenn ich durch dieses Tor in den botanischen Garten gehe. Wenn ich davor stehen bleibe, kann ich mir nur von anderen berichten lassen, die vielleicht da rauskommen. Und so ist das dann heute auch. Vielleicht heute auch besonders für dich. Nur wenn du und wenn ich durch dieses Tor schreiten, können wir auch sehen, was dahinter liegt. Und so ist die Einladung dieses Psalms: Komm, schreite doch mit mir durch dieses Tor. Nimm das auf, nimm das wahr, was Gott für dein Leben hat. Und ergreife das. Nimm Anteil daran. Gibt es eine Alternative zu diesem Weg? Einen zweiten Weg? Zunächst scheint das ja so. Aber der zweite Weg, so wird es hier in dem Psalm beschrieben, der zweite Weg, der löst sich auf in ein Nichts. Menschen ohne eine Verbindung zu Gott vergehen. Oder zum Schluss dieses Psalms, von ihnen bleibt noch nicht mal eine Spur. Noch nicht mal eine Spur. Menschen ohne eine Verbindung zu Gott werden ins Abseits gerückt. Sie stellen sich selbst ins Abseits. Und bleiben beheimatet im Abseits bedeutet, vor Gott ins Nichts zu fallen. Es bleibt keine Spur von dir mehr übrig. Es bliebe keine mehr übrig. Der Wind bläst das einfach weg. Wenn ich den Psalmschreiber richtig verstehe, sagt er, nee, du, eigentlich gibt es keine zwei Wege. Der zweite, der andere, das ist kein Weg. Das vergeht. Das löst sich auf. Aber das ist kein Weg, den man gehen sollte im Leben. Darf ich das Neue Testament nicht mal zusammenfassen? Jesus sagt von sich im Johannesevangelium, Kapitel 14: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist die Einladung, bei der man auch drüber schreiben könnte: Glücklich zu nennen, zu beneiden sind die Menschen, die das für ihr Leben, die da zu ihrem Leben Ja sagen können. So darf es auch bei mir sein. Nun, ich wünsche dir dieses auch, dass du glücklich dazu Ja sagen kannst. So ist es bei mir. Und dann war vielleicht die Predigt heute Morgen für dich auch eine Anregung, sagen: Ja, eigentlich bin ich zu beneiden. Und wie Frank das eigentlich sagte: Eigentlich bin ich zu beneiden. Du, dann dank Jesus Christus dafür, dass du dazugehören darfst und zu beneiden bist, dass du dich glücklich schätzen darfst. Amen.